Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Reska, von meinen Freunden auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Heute gibt es im Mensch-Technik-Podcast mal wieder eine Interviewfolge. Ich hatte den Andreas Krobos, Gründer und CEO von Studio Krobos, zu Gast. Neben der Tatsache, dass ich seine professionelle Arbeit unglaublich schätze und auch sehr schätze, wie er seine Firma aufgebaut hat und wie er sie führt, ist er daneben auch noch ein Mensch, mit dem ich persönlich sehr gut kann. Das kommt sicher an der einen oder anderen Stelle im Interview auch durch. Also freut euch auf ein spannendes Interview mit Andreas Krobos. Er redet viel über seine Firma, die Projekte, die er macht, wie er dorthin gekommen ist, wie er führt, welche Art der Führung er bevorzugt, dass er ein echter Macher ist. Und er redet auch ein bisschen über seine Projekte und das, was er an Zukunftsperspektiven in der Automobilindustrie sieht. Also viel Spaß mit Andreas Krobos. Ja, Hanni, hallo. Schön, dass es geklappt hat mit dem Podcast-Interview. Das haben wir ja schon mal länger geplant gehabt. Haben es jetzt hier immer hinbekommen.
Juhu, Peter, grüß dich.
Genau, ja. Erste Frage. Ich kenne euch extrem gut. Wir haben ja auch eine Menge wirklich super spannender und schöner Projekte miteinander schon gemacht. Ich weiß auch, was ihr tut. Das wissen meine Hörer nicht unbedingt. Von daher, erste Frage, was macht Studio Krobos? Was sind die Themen, mit denen ihr unterwegs seid? Und vielleicht auch das ein oder andere Projekt, über das du dann andeutungsweise oder auch detailliert reden darfst.
Wie lang soll der Podcast gehen? Nee, Spaß. Studio Krobos wurde 2013 gegründet. Wir sind heute 30 festangestellte Mitarbeiter. Im Prinzip sind wir ein Designstudio mit Schwerpunkt Automotive Design, Produktdesign und UI, UX Design. Klaren Fokus, Autoindustrie, 80% des Umsatzes läuft mit der Autoindustrie, 20% läuft mit der sogenannten Non-Automotive-Industrie. haben da tolle Kunden aus diversen Bereichen, aus diversen Ländern, aus diversen Kontinenten. Ganz genau. Wir sind heute 30 Mitarbeiter in drei Teams, haben ein klassisches Entwurfsteam, in dem wir das, nennen wir es mal, als physische Design gemacht wird. Das zweite Team ist das CAD-Team, wo die ganzen CAD-Modelleure auch das umsetzen in CAD-Flächen, was die Designer sich ausdenken, weil mein Ansatz ist immer der, dass die Designqualität jetzt nicht in der Skizze aufhören soll, sondern über den gesamten Prozess hinweg geht. So auch jetzt zum dritten Team UI UX, wo wir die ganzen Projekte im Bereich User Interface gemeinsam auch mit dir jetzt die letzten Jahre bearbeitet haben. Genau da, größter Kunde Porsche, dürfen die Dr. Inch HCF Porsche AG in diversen Projekten schon seit 2014 innerhalb verschiedenster Baureihen unterstützen. Und diese drei Teams, sagen wir es mal so, sind auch ganz, ganz bewusst so auch aufgebaut worden, weil meine Vision oder unsere Vision ist ganz klar, dass wir oder dass die User Experience, egal ob es im Fahrzeug oder im Produktdesign, immer aus einem physischen, haptischen Eindruck entsteht und natürlich auch wie interagiere ich mit dem Produkt, wie interagiere ich mit dem Fahrzeug? Es muss von A bis Z ein Gesamterlebnis sein.
Gut, du hast jetzt schon mal Porsche erwähnt als einen Namen. vielleicht noch zwei, drei andere Projekte mal skizzieren, die ihr so gemacht habt in letzter Zeit?
Ja, ich meine, du hast mir angemerkt gerade, das ist schwer, uns da so in wenigen Sätzen zu beschreiben. Ja, Automotive generalistisch gesehen, Exterior Design, Interior Design, UI, UX, Produktdesign genau das Gleiche. Dann gibt es auch im UXD gibt's einzelne Projekte, die jetzt vielleicht nicht übers Unternehmen hinweg die Teams beschäftigen. Kunden in Deutschland, klar, Daimler AG mit den Marken Mercedes-Benz und Smart, Porsche, konnten ja gemeinsam in 2017 den Kunden Huawei aus Shanghai für uns gewinnen, was ja auch ein tolles Projekt war. Hatten dann auch mit Huawei gelernt, chinesische Kunden noch besser als Dienstleister unterstützen zu können, haben heute diverse Projekte mit Geely, mit GRC, mit Hütong, der weltgrößte Bushersteller. Bleiben wir in Europa, MAN, Panasonic, Hexagon, Honda, R&D aus Offenbach, diverse, genau.
Okay, super spannend. Erzähl mir von dir. Wie bist du zum Thema Automobildesign gekommen? Was fasziniert dich an dem Thema? Ein paar Worte über deinen Werdegang. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
Boah, geboren in Stuttgart, aufgewachsen in Frankreich, bis ich 12, 13 Jahre alt war. Mein Papa war Profifußballer, von daher sind wir auch irgendwie alle ein, zwei, drei Jahre in die nächste Stadt oder in eine andere Stadt gezogen. Also von daher hatte ich mit 13, 14 bestimmt bereits 10 Umzüge hinter mir in drei verschiedenen Ländern, nämlich zwischen Deutschland und Frankreich ging es noch ganz kurz nach Belgien, daran kann ich mich aber gar nicht mehr erinnern. So ein bisschen auch der Grund, warum ich ganz ehrlich bis heute auch keine anständige E-Mail auf Deutsch schreiben kann, weil ich zwar 4 Sprachen spreche, jetzt mit dem Schreiben hapert es mal ab und zu, sage ich ehrlich, lesen geht noch, aber jegliche ausführlichere, offiziellere E-Mail muss von mindestens einer zweiten Person mal gelesen werden, ob der Inhalt auch so passt. Ich bin der Weltmeister im Worte vergessen und da kann ich das Ding nochmal 5-mal lesen, mir fällt das nicht auf, dass da ein Wort fehlt. Erst wenn die E-Mail draußen ist und ich die E-Mail wieder durchlese, dann merke ich, ups, da fehlt ja ein Wort. Man kann den Zusammenhang gar nicht verstehen. Um die Story kurz zu machen, bin mit 13, 14 mit der Familie wieder zurückgekommen, habe dann aus den gerade angesprochenen Problemen, sagen wir es mal so, das Gymnasium, Klammer auf, ich frage mich immer noch, wie ich aufs Gymnasium kam, Klammer zu, bin ich dann von der 10. runter, habe eine Ausbildung gemacht im Bereich Textildesign, was ich super spannend und super faszinierend finde, was mich auch noch bis heute absolut prägt, war dann bei Smart im Praktikum für eine sehr intensive, tolle Zeit. Bin dann nach Turin zum Studieren gegangen, Transportation Design, klar, sehr viele Transportation Designer waren in Pforzheim, warum war ich nicht in Pforzheim? Ich habe ganz klar damit geliebäugelt, habe mich aber dann dagegen entschieden, weil ich in Leonberg die Jahre zuvor weiter aufgewachsen bin, mir war das dann irgendwie zu nah, Leonberg, Pforzheim und braucht noch irgendwie die große, weite Welt und des Weiteren dachte ich so, hey, jetzt sprichst du schon Deutsch und Französisch, Italienisch wäre auch noch sehr cool, vor allem wenn du das Ziel hast, für die Automobilindustrie in Zukunft zu arbeiten. Bin dann nach Turin zum Studieren, habe dort 2003 meinen Abschluss gemacht, bin dann wieder zurück zu Smart, war dann bei Smart bis 2005. Dann war ich bei der Embitec, was ein konzerneigener Lieferant oder Dienstleister ist, ein Engineering-Dienstleister, der heute Acker heißt oder von Acker aufgekauft wurde. Und dort habe ich das erste Mal gelernt, mit Design Geld verdienen zu dürfen, Geld verdienen zu müssen und habe dort mal zum ersten Mal gelernt, auch Führungskraft zu sein und kam in den Genuss der ganzen Führungskräfteschulungen vom Daimler, war dann auf der E4-Ebene und habe es geschafft, nach 5 Jahren das Team aufzubauen, auf 20 Leute. Habe dann ein kurzes Intermezzo gehabt bei einem anderen Dienstleister, wo ich Bereichsleiter Design war. Dort habe ich es geschafft, von 5 auf 25 Leute das Ganze in 2 Jahren aufzubauen mit Entwurf, CAD und den ganzen Clay-Studios, bis ich dann mich entschieden habe, zum 1. Mai 2013 die Schule Kobos GmbH zu gründen, mit der klaren Vision, Design für die Automobilindustrie zu machen und auch das geilste Studio auf der Welt zu werden. Tschakka.
Ja, da bist du aus meiner Sicht auch ziemlich genau angekommen mit dem Studio der Welt.
Ist ein hehres Ziel, aber um mal Klartext zu sprechen, hätte mir 2013 aber gesagt, und ich schaue mir regelmäßig noch das Bild, ich habe ein Selfie von mir gemacht, wie ich auf dem Weg zum Notar oder zur Notarin war, um die Studio Kobos GmbH zu eröffnen. Und dieses Gesicht sagt eigentlich sehr, sehr viel. Einerseits eine gewisse Entschlossenheit, zu wissen, alles klar, du hast da schon jetzt einen Plan, aber der Plan bestand eigentlich im größten Teil aus ganz viel Mut und dem Willen, auch was aufzubauen. Aber wo das Ganze tatsächlich dann eines Tages hinführen soll, war im Mai oder im April 2013 bestimmt noch nicht klar. Ich hatte Bock, ich hatte ganz wenig Geld. Ich habe damals meinen alten Porsche verkauft, habe irgendwie 30.000 Euro gehabt und wusste, okay, alles klar, let's rock. Meine Mutter hat mich für komplett bescheuert gehalten. Meine Frau sagte, Daumen hoch, dich im Konzern kann ich mir eh nicht vorstellen. Und so ging es dann los letztendlich eigentlich.
Ja, du hast von Mut und von Willen gesprochen.
Jo,
erzähl mal darüber. Den Mut und den Willen. So eine Firma quasi von null aus mit dem Geld eines verkauften Porsche, den 30.000 Euro, die man da erlöst hat, oder waren es vielleicht sogar noch D-Mark, nee, waren schon Euros in dem Fall. Wie ist das? Wie war das für dich? Wie hast du dich da gefühlt? Wie ist diese auch die Idee gewachsen in dir?
Du kennst bestimmt diesen Spruch von Leuten, die sich selbstständig gemacht haben, das hätte ich schon viel früher machen sollen. Ich sage immer so schön, nee, das war genau der richtige Zeitpunkt, weil ich musste diese Station durchleben. Ich musste die Erfahrung machen, jetzt 5 Jahre bei Smart oder fast insgesamt 10 jetzt innerhalb des Daimler-Konzerns, einen Konzern kennenzulernen. Das war extremst wichtig. Auch mal die pure Dienstleisterbrille kennenzulernen. Also für mich war es der absolut richtige Zeitpunkt. Der Sack war voller Erfahrung, der Sack war voller oder ist immer noch nach wie vor voller sehr guter Kontakte in die, damals war es noch die süddeutsche Autoindustrie, sagen wir es mal so, war sehr gut vernetzt in Richtung Porsche und Daimler, hatte interessanterweise auch eines der ersten Vertriebsgespräche war damals mit Michael Mauer, damals und auch heute noch Designchef von Porsche. Es war ein tolles Gespräch, angesetzt irgendwie, glaube ich, auf 45 Minuten, durfte dann 90 bei ihm sitzen. Es kam zwar kein Auftrag um die Ecke, aber es war einfach schön, mitzubekommen, dass ein Interesse da ist und dass man es mir auch zutraut. Und so habe ich dann angefangen, letztendlich am 1. Mai, gut, der 1. Mai ist bekanntlicherweise ein Feiertag, also wir haben direkt mit einem freien Tag angefangen, von der Selbstständigkeit. Nein, also am ersten Arbeitstag, klar, Laptop auf, Handy an, let's rock, Aufträge suchen. So fängt's an. Ich meine, du warst selber lang genug Dienstleister, um zu wissen, worum es ums Business geht. Klar kann man hier die großen Visionen stricken und die großen Pläne machen, aber die müssen ja auch untermauert werden, ne, mit Aufträgen. Ich muss wirklich bis heute sagen, wow, es gibt ganz, ganz wenig Aufträge, wo ich sage so, boah, ist doch vielleicht ein bisschen unsexy oder boah, darauf habe ich keine Lust oder da habe ich keine Lust, irgendwelche Mitarbeiter von mir dran zu setzen. Das waren durchweg bis heute Projekte, die wirklich mega spannend, wahnsinnig herausfordernd sind und waren. Und aber zurück zu deiner Frage, es war einfach mal machen. Machen, 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 machen. Und sehr viel hat sich auch ergeben. Es war auch sehr viel Zufall dabei. Also ich hatte damals meinen ersten Mitarbeiter eingestellt, 2-3 Monate, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe. Es war ein Franzose, ein Wahnsinnsdesigner. Und da war die Rolle zwischen uns eigentlich schon relativ klar. Er entwirft und ich halte den Kontakt zum Kunden, präsentiere das Ganze und verkaufe das Ganze. Und so fing das Ganze eben an. Und unser erster Auftrag war damals, irgendwie so ein Tischkonzept zu machen, so ein Business-Tisch, Konferenztischkonzept zu machen. Dafür habe ich 1.000 Euro bekommen. Also es fing auch am Anfang ein bisschen an, so mit Projekten von Gönnern oder von Leuten, die mir auch nahestehen, um mich auch zu oder uns auch zu unterstützen, da ein bisschen auf eigene Beine zu kommen. Und ich weiß noch, wie wir da die erste Anfrage vom Daimler bekommen haben. Ich hatte damals noch keine Lieferantennummer und hatten das Ganze dann auch über eine andere Firma gemacht, die eine Lieferantennummer hat. Und so fing das Ganze letztendlich eigentlich an. Und dann hatten wir unser großes Projekt mit dem Kunden aus der Schweiz. Du weißt, wer das ist. Wo wir auch bis heute das NDA haben, dass wir nicht über diesen Kunden sprechen dürfen. Ist egal, es war ein wahnsinnig tolles Projekt und konnten dann im März 2014 letztendlich unser erstes vollgestaltetes Showcar zeigen. Exterior-Design, Interior-Design, Farbmaterial-Design, UI-UX. Das war phänomenal, sage ich ehrlich. Aber mal kurz zurückzukommen. Sehr viel hat sich... es war auch sehr viel Fügung dabei. Diesen einen Mitarbeiter, den ich gerade angesprochen habe, ich hatte damals auch kein Büro. Und dem habe ich dann das Zeugs per Telefon, per E-Mail mitgeteilt, was gemacht werden muss. Aber ich wusste nie so richtig, arbeitet der jetzt was? Oder wann arbeitet der und wie lange arbeitet der? Und das hatte ich mal sonntagmorgens am Frühstückstisch bei meinen Eltern mal fallen lassen. Da kam meine Mutter auf die glorreiche Idee, hey Mensch, zieh doch in das Büro ein von deinem Schwager. Mein Schwager hatte damals in Stuttgart eine zweite Kanzlei, die er nicht im Betrieb hatte. Also er hatte eine Stuttgarter Adresse, und zwar so eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Stuttgarter Westen, im EG. Und bin hin und sagte, pass mal auf, Jochen, könnte ich mal einen Raum oder zwei buchen? Ja klar, kein Thema, ja, was willst du von mir? Also hier 500 Euro, ist alles drin, WLAN, bla, tralala. Ja, okay, alles klar. Dann sind wir da eingezogen, Erwan und ich, und dann kam unsere erste Praktikantin, Jill, kennst du ja auch noch. Dann kam Leo im Oktober dazu und so piano, piano, Auftrag für Auftrag. Und letztendlich hatten wir dann Ende 2013 aus diesen vorhin genannten Bereichen bereits einen Mitarbeiter. Ich hatte einen Entwerfer, ich hatte einen CAD-Modeller in Alias und hatte einen UI-UX-Designer. Und so war halt meine Aufgabe, die Aufträge an Land zu ziehen, um die Leute mit Projekten zu füttern. Da kam Leo und sagte, boah, Andi, aber hier die Aufträge und ich brauche eine zweite Person. Und denke so, boah, eine zweite Person jetzt reinstellen, ich weiß auch nicht. Und dann wurde ich auch sehr schnell mit der Realität konfrontiert, weil dann einer der ersten Kunden zahlte mal persönlich. Und dachte ich so, okay, ist es jetzt immer so, dass ich den Leuten im Geld hinterherrennen muss? Und so hat man dann wirklich diverseste Erfahrungen in dem Ganzen gemacht, bereits im ersten Jahr, und musste ja gleich mit dem Anwalt drohen, dass der Kunde zahlt. Und ich glaube, da ging es irgendwie um 4.500 Euro oder sowas. Aber ja, das gehörte dann plötzlich alles zu diesem Alltag. Buchhaltung machen, Geld überweisen, Projekte an Land ziehen, Mitarbeiter streicheln, dass ja auch alles gut ist, Möbel kaufen. Und dieses kleine 2-3-Zimmer-Kanzlei, nehmen wir es mal so, da in Stuttgart-West, das war in der Vogelsangstraße, wuchsen die Leute, und ich bin dann irgendwann in die Küche gezogen, neben der Kaffeemaschine, und da so ein kleiner Holztisch, und da stand die Kaffeemaschine und daneben mein Laptop. Und immer wenn ich dann vom Termin zurückkam, war mein Laptop komplett versifft mit Kaffee irgendwie, weil dieser Laptop halt neben der Kaffeemaschine stand. Aber das sind so ganz nette Erlebnisse, die ich halt immer noch von dieser Anfangszeit habe. Jo, und dann sind wir in die Dornhaltenstraße gezogen, ein superschöner Loft. Und Altbau-Loft im Stuttgarter Süden, unweit vom Marienhospital. Und das war so im zweiten Stockwerk, glaube ich. Es waren 150 Quadratmeter. Ich bin da rein und dachte so, geil. Das hält es mindestens für die nächsten fünf Jahre. Und dann sind wir da eingezogen und ja, in dem zweiten Jahr, nachdem wir dort waren, durfte ich dann auch gleich noch die erste Etage mit anmieten, weil wir einfach in allen drei Teams unglaublich gewachsen sind. Du merkst, da gibt es so viele Anekdoten, so viele schöne Geschichten dieser ganzen Zeit zu erzählen. Und ich persönlich erinnere mich da unglaublich gerne an die Zeit zurück. Es war auch privat eine sehr einprägsame Zeit. Es gab, wir hatten damals gerade unsere neue Wohnung bezogen, meine Frau und ich. Und auch wieder so ein ganz kleiner Schwank aus meinem Leben, Entschuldigung. Das war Studiokobus vielleicht, keine Ahnung, so 6 Monate alt oder sowas. Habe ich einen Führerschein verloren, weil Andi halt vertrieblich unterwegs war und immer schön durch Baustellen hier mit viel zu viel Speed unterwegs. Auf jeden Fall hier Punkt in Flensburg viel zu viele. Führerschein verloren, Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, der Maler hat irgendwie in unsere Wohnung irgendwie halt schlecht gemalert und musste die Wohnung nochmal malern. Und Maler sagt, ja, nee, sorry, Sie müssen ausziehen. Wir zahlen aufs Hotel, aber Sie müssen erst mal 3 Wochen raus. Also kein Führerschein im Hotel, nicht zu Hause. Und dann noch ein Showcar am Laufen gehabt für die Messe Genf. Und dann auch noch hier paralleles Büro aufbauen und Möbel kaufen und Leute bei Laune halten. Also das war schon, ja, abenteuerlich.
Ja, so ist es, wenn man eine Firma gründet, wenn man hochzieht, ja. Ja, kenne es ja auch als Unternehmer, dass man dann auch an Themen dran sitzt, die man ja nicht so prickelnd findet. Also von der Mitarbeiterpflege über die Buchhaltung bis zum Büromöbel kaufen und so Zeug. Das fällt dann entsprechend alles an. Vielleicht nochmal ganz kurz, um den Punkt zu Ende zu bringen. So größte Erfolge, größte Misserfolge in deinem Beruf.
Wow. Größte Erfolge verbinde ich meistens mit Projekten, interessanterweise. Größte Misserfolge verbinde ich meistens mit misslichen Personalentscheidungen. Und du kennst ja Schulokurs extrem gut. Und das sind so die 2 Schwerpunkte, die ich mal mitsagen kann. Größte Erfolge. Ja, es war schon interessant. Wir konnten ja 2013, 2014 haben wir relativ schnell Lieferantennummern bekommen bei Daimler und bei Porsche. Und eines werde ich nie vergessen, eines der schönsten Momente war, aber auch einer der für mich fast schon skurrilsten Momente war, als wir das große UI-Projekt von Porsche bekommen haben zum Panamera. Gab es uns ja nicht mal ein Jahr. Und da war diese Beauftragung da mit einer beachtlichen Summe. Und ich wollte fast schon den Einkauf anrufen und wirklich fragen, bist du dir ganz, ganz sicher, dass du mir dieses Projekt geben willst? Also es war, weil einfach die Wettbewerber viel etablierter waren als wir. Viel etablierter, die konnten ja schon zeigen, pass auf, wir haben das gemacht und das gemacht und das gemacht. Und wir waren dann noch ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt. Klar hatten wir in der Vergangenheit schon Projekte gemacht für Porsche, so ist es nicht. Aber dann, dass dieser Riesenbatzen dann und dieses Vertrauen von Porsche an uns geschenkt wurde, da war ich schon unglaublich stolz und wir alle waren unglaublich stolz. Und es gab uns auch einen Wahnsinns-Drive und durften dann bestimmt 24 Monate an diesem Projekt arbeiten. Und du weißt ja, damals war das UX-Team ja sehr, sehr Porsche-orientiert. Aber es war gut und wir haben uns auf diesen Kunden konzentriert und konnten uns auf diesen Kunden konzentrieren. Ja, und so haben wir dann das Ganze eigentlich eben aufgebaut. Aber es gibt ganz viele. Also was wir immer wieder machen bei uns Studio Kobus, wir machen immer am Ende vom Jahr machen wir eine Art Project Review, um auch ein bisschen uns allen ist nicht nur hier alle gegenseitig auf die Schulter zu klopfen, klar ist auch in irgendeiner Form eine Motivationsmaßnahme, aber es geht auch ein bisschen darum, Revue passieren zu lassen, um halt sich auch bewusst zu sein, was passiert denn alles so im Jahr. Und ich kann mich wirklich an die letzten 3 Projekt-Reviews erinnern. Und es ist einfach Wahnsinn, welche Vielfalt da ist. Also wirklich von Advanced Design, diverseste Mobilitätslösungen, sich ausdenken, gemeinsam mit dem Kunden, bis hin zu Serienfahrzeugen, Ob es jetzt im Design ist, im CAD ist oder im UI, UX, da ist wirklich alles dabei. Das ist schon Wahnsinn. Klar gibt es manchmal so auch so Herzensprojekte wie Mercedes kommt immer auf mich zu, wenn es ums Bobbycar geht. Das sind kleine Projekte, die ich aber unglaublich gerne mache. Weil so ein Bobbycar ist immer ist ein überschaubar komplexes Produkt, sagen wir es mal so, was ich mittlerweile auch sehr, sehr gut kenne. Und ist für Kinder, ist süß und das aktuellste Bobbycar von Mercedes hat es auch noch LED-Scheinwerfer und Rückleuchten und so Zeugs. Und das sind immer so Herzensprojekte und das finde ich echt super. Die Expansion in Richtung China ist für mich ganz klar ein Erfolg. Das Projekt mit dir gemeinsam mit Huawei im Bereich UI, UX fand ich mehr als fantastisch. Also unter Erfolge kann man sehr, sehr viel verbuchen. Auch das Vertrauen der Mitarbeiter in das Unternehmen. Eine sehr, sehr niedrige Fluktuation ist für mich ganz klar ein Wahnsinnserfolg für uns und auch für das Unternehmen. Ein Erfolg ist auch, dass wir ganz viele unserer Kunden, die wir gewonnen haben, auch schön ausbauen konnten zu wirklich beständigen Kunden. Wie jetzt auch ZF Friedrichshafen, mit denen haben wir auch gemeinsam gestartet, die ganze Thematik mit, wo geht die Zukunft der Technologie hin in diversen Bereichen für den Konzern. Das ist ultra spannend. Misserfolg, um auch das Thema anzusprechen, auch wenn ich mal ganz gern es vermeide. Ja, klar, du stellst Leute ein, hast eine klare Vision mit der Person, egal in welchen, ich mag da es auch, ja, auch nicht so viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber das sind immer so Themen, die ärgern mich dann schon, wenn Leute ein Ziel haben oder man einigt sich auf was und dann funkt es nicht, da fühle ich mich enttäuscht, sage ich ehrlich. Weniger persönlich, eigentlich mehr professionell. Ich glaube, ich kann da recht gut trennen zwischen einer Person und einer professionellen, einer privaten Person und einer professionellen Handlung, sagen wir es mal so. Und das ist was mich sehr, sehr beschäftigt.
Okay, gut. Ich denke mal, da haben wir jetzt mal richtig tief reingeleuchtet.
Danke. Ich wollte gerade sagen, du darfst mich gerne ausbremsen, wenn du meinst, ich gehe hier zu sehr ins Detail oder sowas. Also.
Nee, also ich denke mal, dass wir mit dem Thema auch wirklich jetzt sehr, sehr schön tief eingestiegen sind. Wir arbeiten ja beide auch gerne immer an Zukunftsprojekten, an Themen, die auch ein bisschen strategischer angelegt sind. Wir haben ja auch Kunden, die da in der Richtung unterwegs sind. Wie siehst du das? Du bist ja im Prinzip in der Lage, ein komplettes Fahrzeug zu designen. Das Exterior, das Interior, die ganzen HMI-Geschichten, alles, was auf den Bildschirmen läuft, die Stellteile. Also die gesamte Thematik komplett. Was sind aus deiner Sicht die Themen, die die Autoindustrie antreiben? Was treibt die Hersteller an? Was treibt die Zulieferer an? Und was sind so die nächsten großen Dinge, die da kommen werden?
Also prinzipiell habe ich schon 2010, 2011 gemerkt, die Musik spielt im Interieur. Im Interieur des Fahrzeugs. Das war mir relativ schnell bewusst. Klar ist auch, dass das Exterior immer noch ein ganz, ganz wichtiger Entscheidungsfaktor beim Kauf eines Fahrzeugs ist. Aber man sieht aber auch jetzt an der Kommunikation diverser Fahrzeughersteller, dass sie immer mehr mit der Kommunikation des Interieurs zuerst starten. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, da die Kommunikation der S-Klasse Ende 2020 läutete fast schon eine Art Paradigmenwechsel auch im Daimler-Konzern ein, dass das Interieur und die Experience im Interieur mit dem MBUX da die nächsten großen Steps sind. Wir haben uns auch alle in der Gesellschaft extremst gewandelt. Das können wir uns heute noch vorstellen, leben ohne Smartphone. Du kannst ja schon auf Toilette irgendwie surfen und Aktien checken. Es musste ja noch früher alles mit Brief und keine Ahnung was machen. Also da ist ein Wahnsinnswandel da. Aber nochmal, ja, Studio Kobus ist auch so ausgerichtet, auch mit den Talenten und der Expertise der Leute, dass das Interieur-Design schon mitunter ein Hauptschwerpunkt ist, aber ein Hauptfokus ist, definitiv. Du weißt auch, wir hatten genügend Projekte zum Thema autonomes Fahren. Ich habe das Ganze immer bisschen kritisch, kritisch beleuchtet, das ganze Thema ist autonome Fahren. Warum Fehler liegt es an mir persönlich, weil ich einfach zu gerne Auto fahre. Aber nichts überall auf der Welt sind die Straßen so perfekt wie in Deutschland. Von der Ausbauqualität, und nicht überall auf der Welt sind die Straßen so geometrisch wie in den USA. Und ich fand es mal cool, als wir auf der CES waren, du und ich, und sagst, ey, ich habe da eine Firma gefunden, das sind so Russen. Die haben gesagt, die haben dann Algorithmus erfunden. Die können auch autonom in Moskau im Winter fahren. Dachte ich so, wow, die musst du dir angucken, weil die kamen mal so aus von der anderen Seite. Und das fand ich ja unglaublich charmant. Aber ich sehe das Ganze kritisch noch. Nochmal, man muss die Welt im Gesamten betrachten. Es sind nur einzelne, perfekt aufgebaute Städte. Und ja, und vielleicht schwingt auch noch sehr viel Eigenlust am Fahren mit bei mir. Thema Interieur definitiv. Ich meine, es ist, die Automobilindustrie tut sich schwer, aber hat ein bisschen auch so die Hürde, die technologische Hürde muss man auch sehen. Ein Handy, Tablets, Computer dürfen ja schon mit ganz anderen Technologien arbeiten, als es die Autoindustrie. Du kannst ja nicht irgendein Display XY im Auto verbauen. Du weißt es selber, es muss ja alles automotive-konform sein und abgesichert und Backup hier und Backup da und Software hier und Software da. Ungerechtigterweise wird der Automobilindustrie immer vorgeworfen, ja, es hat zu langsam und wenn euer Auto rauskommt, ist alles schon veraltet. Ja, aber ich kann nur sagen, die Automobilindustrie tut alles dafür, um am Puls der Zeit zu sein. Und ich meine, das ist immer die philosophische Frage, integriere ich das Handy ins Auto oder integriere ich das Auto ins Handy? Das ist so ein bisschen der Grundansatz, den wir gerade in den jetzigen Dekaden haben. Und, was ich auch noch kurz erwähnen muss, klar, geprägt auch jetzt durch 2020, Corona und Co., ist, es kommt ein plötzlich neuer Aspekt hinzu, nämlich der Aspekt der Hygiene im Fahrzeuginterieur. Also früher war autonomes Fahren war ein Megathema, dann war es Megathema Interaktion im Fahrzeug, User Experience, wo fängt die Experience im Exterieur schon an? Und dann kam eben die Thematik Hygiene dazu. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, gerade im Bereich Farbmaterialdesign. Eher Materialdesign, Entschuldigung.
Ja. Super, ja. Du hast jetzt schon mal von den vier Themen, die mich ja immer umtreiben bei der ganzen Geschichte. Was kommt in der Automobilindustrie? Hast du drei schon mal gestreift? Autonomie, autonomes Fahren. Aus meiner Sicht ein ziemlicher Gamechanger, der aber halt aus genau den Gründen, die du genannt hast, länger dauern wird als wir uns das heute vorstellen. Konnektivität, Smartphone, Autoverhältnis hast du angerissen, die Shared-Themen auch, dass wir halt eben in Zukunft unter Umständen sehr, sehr viele Use Cases haben, wo Leute sich Autos teilen werden. Ein Thema, was ich noch kurz mit dir ansprechen möchte, ist das Thema Elektromobilität. Da ist so mein Gefühl, wir sind im Moment gerade genau in dem Status, wo wir vor 120 Jahren waren, als die Autohersteller damals die Pferde von den Kutschen abgekoppelt haben und durch einen Motor ersetzt haben und dann mit diesen motorisierten Kutschen durch die Gegend gefahren sind. Das Gleiche machen wir wieder. Wir nehmen die Fahrzeugkonzepte, die letzten 30, 40 Jahre gut funktioniert haben, rupfen den Verbrenner raus und setzen dann Elektromotor rein. Mhm. Ist das aus deiner Sicht das Ende der Fahnenstange oder gibt's da Optionen?
Ich fange mal emotional an mit einer kleinen Story. Wir hatten das unglaubliche Glück, sehr viel am Porsche 992 mitarbeiten zu dürfen, muss ich echt sagen. Und finde auch die Karre einfach ultra geil. Jo, und hab mal halt ein Porsche-Zentrum angeklopft und sagt, hey, wie sieht's denn aus? Ich würde gerne so ein Ding mal Probe fahren. Und wenn sie Zeit haben, würde ich auch noch gerne so einen Taycan Probe fahren. Und hat dann, rief sie an, sagte, ja, wie sieht's aus? Hätten Sie eine Woche Zeit? Ich dachte irgendwie, ich kriege die Karre so mal für eine Stunde. Hier, Kurs, kannst du mal eine Runde fahren? Nee, können Sie am Freitag abholen und bringen Sie am Montagmorgen zurück. Ich so, cool. Porsche 992, das ganze Wochenende, ja, alles klar. Gut, klar, super cool und war ganz stolz und fuhr das Auto und meiner Frau, meinem Sohn, meiner kleinen Tochter und die Hure, alles klar. Am Montag das Auto zurückgeben, also hey, schon ziemlich cool. Ja, und wenn Sie Lust haben, jetzt am Mittwoch können Sie, aber klar, Taycan, kriegen Sie das Fahrzeug für einen halben Tag, den Taycan. Okay, gut, kam am Mittwoch zum Porsche Center und habe das Fahrzeug entgegengenommen, stieg ein, fuhr los, klar. Es war eine große Änderung, kein sondern absolut ruhig. Aber was ich mit dem Fahrzeug erlebt habe, war einfach brutal. Es war brutal, weil es war einfach, es kam neue Qualität auch hinzu. Ich bin ein unglaublicher Musikliebhaber, vor allem im Auto, muss ich sagen. Wenn du halt ein ruhiges Auto hast und du hast eine richtig gute Anlage da drin, dann bekommt es plötzlich eine ganz andere Qualität, ein ruhiges Auto zu haben. Und auch von der Beschleunigung und von, dass das Fahrzeug ja komplett nach deinem Gasfuß, was in dem Kontext das falsche Wort ist, oder E-Fuß, oder nennst du das magst, das war phänomenal. Und an dem Abend kam ich zurück, stieg aus und ganz ehrlich hinter uns, ich musste erstmal eine Zigarette rauchen. Ich war fix und fertig. Ich dachte mir echt nur so, boah, leck mich am Arsch. Das ist vielleicht Taycan, aber das ist bei anderen E-Fahrzeugen definitiv ähnlich. Und ich glaube, dass sehr viele Leute noch einfach nicht in den Genuss kamen. Und ich habe 5 Jahre bei Smart arbeiten dürfen. Und Smart war ja von einem Raumkonzept ähnlich absurd in dem Kontext der Autoindustrie damals, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und mein erstes Auto war damals ein Smart 4.2. Mit 0815 Ausstattung, habe ich die Karre geliebt. Aber das war ähnlich so ein, erst wenn die Leute reinsaßen und mitgefahren sind, dachten sie so, ist ja gar nicht so klein, wie das von außen aussieht. Und ich glaube, den Effekt kriegt man auch, wenn die Leute offener wären der Technologie gegenüber und einfach auch mal ausprobieren würden. Würden sie sehr viele sehr schnell merken, boah, das macht ja mal richtig Spaß. Und es kommen eben Faktoren, deswegen habe ich es auch gerade angesprochen mit der Musik, Faktoren hinzu, die einfach ein ganz neues Erlebnis hervorbringen, während der Fahrt, finde ich. Aber es mal betrachtet auf alle oder auf viele OEMs, klar, ich meine, in China ist das Ganze, ist klar auch politisch getrieben, würde das Ganze deutlich konsequenter ausgerollt. Wir sind halt immer noch, und das ich auch gut finde, in der freien Marktwirtschaft in der westlichen Welt. Es wird angeboten, aber klar, die Infrastruktur muss sich auch weiterentwickeln, damit es auch einen Sinn macht, so ein Fahrzeug zu fahren. Und wenn ich mir mein Kalender oft angucke, also das Absurde ist, was ich mal gemacht habe, ist, ich bin morgens losgefahren, hatte ein Mittagessen-Termin in Chiasso, das ist an der schweizerisch-italienischen Grenze, bin runtergedüst mit meiner E-Klasse-Kombi damals noch und hat Mittag gegessen und musste, also war sehr pünktlich unten und Gott sei Dank war mein italienischer Gegenüber auch pünktlich. Und habe ihm mal ganz klar gesagt, pass auf, ich habe jetzt genau 90 Minuten Zeit. Und musste wirklich um 19 Uhr wieder zurück, und weil ich um 19 Uhr wieder ein Abendessen in Stuttgart hatte. Und das wäre, ganz ehrlich, mit so einem Fahrzeug nicht gegangen. Weil das Restaurant war halt mal nicht irgendwie da an irgendeiner Ladesäule, sondern halt am Arsch der Heide. Irgendwo in dem südschweizerischen Hinterland. War zwar fantastische Location, aber halt ist nicht die Infrastruktur da, um so ein Fahrzeug geschwind zu laden. Also von daher ist es immer so, es ist sehr ambivalent, das Ganze, sagen wir es mal so. Aber jetzt singulär betrachtet aus der Fahrqualität und Fahrdynamik heraus und auch die emotionalen Aspekte, hat es für mich ganz klar ist das die Zukunft.
Also ja, sehe ich auch. Und also das mit dem Laden, wir haben ja heute Ladezeiten, von denen vor 10 Jahren noch behauptet worden ist, die sind physikalisch völlig unmöglich. Ja, also man kriegt nicht mehr als 100 Kilometer Reichweite pro Stunde in eine Batterie rein. Das geht physikalisch gar nicht. Und heute kriegen wir es dann doch hin. Ja. Oder auch deutlich höher. Also was physikalisch unmöglich ist, ist vielleicht in ein paar Jahren dann doch Realität. Mhm. Ich stimme dir all den Punkten 100% zu. Was mich noch so ein bisschen umtreibt, ist die Frage, wie sieht es denn vom Designerischen her aus? Weil wenn man sich so ein Elektrofahrzeug anschaut, ob das jetzt ein Tesla ist oder ob das jetzt ein NIO ist, die ganzen Player da in dem Markt, die bauen ja im Prinzip Autos, da könntest du auch einen Benzinmotor vorne reinmachen, so mal auf den ersten Blick. Da gibt es da noch eine Motorhaube, obwohl die vielleicht schon gar keine wirklich Motoren, gar keinen Antrieb mehr unten vorne drinne haben. Also die ganze Struktur, das ganze Design, auch das Denken, aus meiner Sicht in der Autoindustrie ist immer noch sehr, sehr stark von den Verbrennungsmotoren und den Antriebssträngen und den ganzen Komponenten, die da verbaut werden müssen, vom Kühler hinter einem Kühlergrill bis hin zu irgendwelchen Bremsanlagen, die da explizit reingebaut werden müssen. Was ja alles zum Teil oder sogar komplett wegfällt, wenn ich mir ein Elektrofahrzeug anschaue. Aus deiner Sicht, welche Konsequenzen würden das auf das Fahrzeugdesign haben, Exterior wie Interior?
Man muss da ein bisschen zurückspulen, so in die 90er Jahre. Die 90er Jahre waren ja auch sehr experimentell, auch da, wenn ich wieder an die Marke oder an den Daimler-Konzern denke. Oder jetzt Renault mit dem Renault Espace, was ja auch plötzlich eine neue Gattung war. Da kam die A-Klasse der ersten Generation mit der Sandwich-Bauweise. Dann kam der Smart, Porsche 911 mit dem Heckmotor, Porsche Boxster mit dem Mittelmotor. Also experimentiert hat man prinzipiell eigentlich genügend. Und klar, die Vorteile eines E-Fahrzeugs, man kann das Ganze fraktaler aufteilen. Du hast halt nicht nur einen Motor und noch ein Getriebe und eine Übersetzung und überhaupt was alles dazugehört, ein kompletter Antriebsstrang, sondern du kannst theoretisch das Ganze auf vier kleinere E-Motoren oder vier kleinere radnahe E-Motoren verteilen und du hast einen Akkupack, wo du auch rechts frei bis von der Volumenbeschreibung innerhalb des Fahrzeugs, ob du es vorne, unten, hinten, wie auch immer platzierst, ist ja noch offen, sagen wir es mal so, oder bist relativ frei in der Volumengestaltung des Fahrzeugs. Da, was man nicht vergessen darf, ist, dass noch viel mehr Faktoren eine große Rolle spielen in dem Ganzen, wie es eben Aerodynamik, Ergonomie, Crash-Sicherheit und so weiter. Und ich glaube, dass wir da schon während der gesamten Zeit der Fahrzeugentwicklung mit Verbrennern schon einen verdammt guten Job gemacht haben. Und man darf nicht vergessen, der Mensch sah vor 100 oder 1000 Jahren gleich aus und wird auch noch in 1000 oder 2000 gleich sein. Also im Gegenteil, du hast es vorhin gesagt, wir kamen vom Pferd runter und stiegen auf eine Maschine, wo oben drüber ein Sitz war und ein Lenkrad und eigentlich sind wir diese Maschine geritten. Also wir mussten uns nach der Geometrie dieser Maschinen fügen. Heute kommt ja das Thema User-Centered Design immer mehr dazu. Klar, weil auch die ganzen Technologien drumherum deutlich kleiner geworden sind, so dass ich sie auch ergonomisch ausrichten kann und immer unter dem Aspekt der Sicherheit auch und der Aerodynamik. Also das sind so viele Faktoren letztendlich, die da eine ganz große Rolle spielen. Und ich finde trotzdem, dass auch wenn das Thema SUV jetzt in aller Munde ist, aber da ist noch ein Riesenpotenzial drin, aber nicht erst seit dem Hype der E-Fahrzeuge, weil man sieht ja auch, was Tesla gemacht hat. Tesla kam ja mit dem Tesla Model S auf den Markt mit der ganz klaren Designphilosophie. Zu sagen, pass auf, das ist ja schon ein E-Auto, ist ja schon Schock genug, was brauche ich noch, die Leute schocken mit einem anderartigen Design. BMW hat eine andere Richtung eingeschlagen, die sagten ganz klar, pass auf, hier mit i3, i8 wollen wir eine neue Ära einläuten. Mercedes hat sich mit dem ganzen EQ-Serie auch dafür entschieden, das Ganze zu machen, andere machen das nicht und stehen zu ihrer Philosophie antriebsübergreifend, sagen wir es mal so. Mhm.
Gut, ja, spannendes Thema. Könnten wir jetzt noch stundenlang drüber reden. Wir nähern uns langsam dem Zeitlimit, was wir uns gesetzt haben. Wir haben ein bisschen über Studio Cobras geredet, über dich und haben dann auch noch mal über die Fahrzeugindustrie, Autoindustrie, die Trends ein bisschen philosophiert. Zum Abschluss, möchtest du meinen Hörern noch etwas mitgeben, eine persönliche Message mitgeben? Was sollen sie aus dem Podcast heute von dir persönlich noch als kleines Geschenk mitnehmen?
Wow, hätte ich mich vielleicht doch ein bisschen vorbereiten sollen auf dieses Gespräch.
Ich weiß, es ist eine gemeine Frage, aber
ich meine, ich versuche immer, meine Worte so zu wählen, dass wir ein breites Publikum auch ansprechen, nicht nur die Fachleute, sondern auch dass Leute wie meine Mutter und meine Eltern, dass wir da ein bisschen neugierig machen auf die Themen, aber was ich vorhin auch sagte, offener sein für neue Technologien, bewusst auch ausprobieren. Ich habe neulich vor 2 Wochen wieder ein neues Handy bekommen und mittlerweile ist es ja so, wenn du ein neues Apple-Handy bekommst, dann legst du ein altes einfach daneben und sagst dir hier, pass auf, synchronisieren, nimmst das neue, guckst an und denkst dir so, jo, sieht aus wie mein altes vom Interface. So. Telefon klingelt, keine Ahnung, E-Mail kommt, interagierst mit einem neuen Telefon. Und das einzige Unterschied ist, die Geometrie in deiner Hand ist eine andere als ein altes Handy. Aber so wie die Apps angeordnet sind, du bist überall schon angemeldet, du erfährst die Neuerung deines Handys gar nicht mehr, außer du rennst dem wirklich hinterher und suchst nach den Neuerungen. Das Einzige, was ich ad hoc gesehen habe, ist, die Kamera hat jetzt noch ein weiteres Objektiv bekommen. Ah, die Kamera ist präziser. Aha. Das war's. Aber ich hätte auch einfach so weiterleben können. Und außer der geometrischen Änderung meines Gefühls, meines Handys in der Hand, hätte sich nicht viel geändert. Was will ich sagen? Wir dürfen, unsere Umwelt wird immer bequemer. Wir dürfen die Neugierde nicht außer Acht lassen, Sachen auszuprobieren, mit Sachen rumzuspielen. Du machst deinen Laptop auf und du kriegst maßgeschneiderte Werbung für das, was du oder über Themen, die du gestern bei Amazon oder bei eBay, keine Ahnung, gesucht hast oder bei Google oder was weiß ich was. Man muss da noch viel aktiver, finde ich, aus dem Alltag, aus dem Alltags Gefangenheit der Technologie bewusster ausbrechen, finde ich. Mhm. Spielt rum, experimentiert rum. Es gibt noch so vieles zu entdecken.
Ja, also den Eindruck habe ich auch. Wir sind viel zu bequem geworden, um Abenteuer erleben zu können.
Ja.
Wunderbar. Herzlichen Dank. Das wird eine richtig coole Interviewfolge. Und herzlichen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Einsichten auch ein bisschen tiefer hast blicken lassen. Hat mir unglaublich Spaß gemacht und ja, nochmal zum Abschluss, einfach nur Dank an dich.
Danke dir, hat wie immer auch mit dir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Chance und an alle viel Spaß und ciao.
Das war es für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-röske.com, Röske mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.